Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir wollen heute über Aufrüstung reden. Europa rüstet auf, Deutschland rüstet auf. Die Bedrohungslage aus Russland, die empfundene Bedrohungslage aus Russland, scheint alle dazu zu verpflichten, größere Ausgaben für Militär zu tätigen, die eigene Verteidigung in die Hand zu nehmen. Die Auflösungserscheinung der NATO mit der Unsicherheit, wie sich die USA darin weiter bewegen, tut ein Übriges. Über all das wollen wir reden. Dazu freue ich mich heute, eine tolle Runde hier zu haben. Mein Name ist Bernd Pickert aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
Ulrike Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz.
Ulrike Herrmann aus der Wirtschaftsredaktion.
Pascal Beuke aus dem Parlamentsbüro der Taz.
Schön, dass ihr da seid. Eine der Debatten, die in der Öffentlichkeit wahrscheinlich am meisten auch für Aufregung sorgen gerade, ist die Debatte über die Wiedereinführung oder ein Ende der Aussetzung der Wehrpflicht. Ulrike, sinnvoll, sinnvoller Gedanke, gute Debatte oder Blödsinn?
Also nach allem, was man hört, ist es notwendig, mehr Soldatinnen und Soldaten in der Truppe zusammenzuziehen, auf die eine oder andere Weise. Ich kann das selbst nicht beurteilen. Wir sind ja immer angewiesen auf Auskünfte von Leuten, die ein Eigeninteresse verfolgen, das ist total klar. Aber wenn es stimmt, dass wir mehr Soldatinnen und Soldaten brauchen, dann brauchen wir eine Form der Wiedereinführung auf halb freiwilliger oder halb verpflichtender Basis. Und genau dazwischen verläuft die Debatte. Also wie viel Pflicht und wie viel Freiwilligkeit sind möglich, um mehr Leute in die Truppe zu ziehen?
Pascal? Also es ist richtig, dass es eine große Übereinstimmung gibt, dass die Bundeswehr anwachsen soll. Von derzeit etwa 182.000 war die bisherige Zielzahl immer 203.000, aber erst bis 2030. Inzwischen ist die Zahl nochmal erhöht worden nach dem NATO-Gipfel der Verteidigungsminister. Da hat Pistorius davon gesprochen, dass man Pi mal Daumen 50.000 bis 60.000 Männer mehr braucht. Hier braucht man nicht gendern, weil es geht nur um die Männer. Bekannterweise ist bei der Wehrpflicht das so, dass man eine Grundgesetzänderung bräuchte, ja, um Frauen mit einzubeziehen. Und die ist ja nicht in Sicht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es deswegen eine Verpflichtung bräuchte. Also im Gegenteil, ich bin sogar gemeint, ich bin strikt dagegen. Ich fand das eine zivilisatorische Errungenschaft, die Wehrpflicht auszusetzen. Am besten hätte man sie ganz abgeschafft. Man muss die Anreize für die Bundeswehr erhöhen. Es gibt eine sehr interessante Studie des IFO-Instituts im Auftrag des Bundesfinanzministeriums im vergangenen Jahr, die gesagt hat, das wäre sogar gesamtwirtschaftlich günstiger, wenn man einfach die Attraktivität der Bundeswehr erhöht, vernünftige, marktübliche Löhne zahlt. Und dann käme man auch auf die Summe und der Menschen und es wäre günstiger für den Staat.
Ulrike, dein Take?
Eigentlich ist schon alles gesagt worden. Ist ja klar, wenn man mehr Soldaten braucht, dann muss man sich überlegen, wie man das die Truppe auffüllt. Bevor ich da ins Detail gehe, also das Interessante am Ukraine-Krieg ist, da hat man ja sehr viel gelernt über moderne Kriegsführung. Und was man da eben auch gesehen hat, ist, dass sich sozusagen eine Konstante des Krieges nicht geändert hat, seit dem Mittelalter nicht. Und das ist, am Ende braucht man Menschen, um Boden zu erobern. Also diese Idee, die man immer hatte, ja, vielleicht kann man das ja alles mit Raketen, Flugzeugen oder neuerdings Drohnen machen, funktioniert nicht. Am Ende sind es Menschen, die am Boden kämpfen. Und deswegen brauchen wir, so tragisch das ist, Soldaten, um Russland abzuschrecken. Und wir brauchen halt nicht nur Soldaten, sondern wir brauchen auch Reservisten. So, und deswegen glaube ich, dass die IFO-Studie zwar sehr interessant ist, man aber am Ende trotzdem so ein Mischmodell braucht von Berufssoldaten und Leuten, die da zeitweise eingezogen werden, um hinterher zu wissen, wie das so ungefähr geht, ja, die nicht vollberufstätig das machen, aber 12 Monate in der Bundeswehr waren. Also, aber ich sehe schon, Pascal will da unbedingt was zu sagen.
Naja, das Mischmodell haben wir ja jetzt schon. Also es ist so, dass bei diesen 182.000 etwa 12.000 Wehrpflichtige dabei. Auch das IFO-Modell basiert auf Wehrpflichtigen, aber Wehrdienstleistenden, das wäre der richtige Begriff, aber Freiwilligen eben. Weil du hast natürlich recht, in allen Planungen ist natürlich maßgeblich drin, dass die Reserve deutlich aufgestockt werden muss. Da gab es tatsächlich auch ein sehr merkwürdiges Versagen in der Vergangenheit. Theoretisch gäbe es in Deutschland zurzeit 900.000 Reservisten. Leider hat die Bundeswehr nicht mal die Adressen von diesen Menschen. Tatsächlich sind aktive Reservisten zurzeit 34.000. Die Zielzahl, wo das aufwachsen soll, ist 260.000. Da ist schon ein sehr großer Unterschied drin.
Ist denn? Also ich bin ein bisschen erstaunt, muss ich zugeben, dass niemand von euch die Grundprämisse, die Ulrike ja am Anfang referiert hat, man geht davon aus, dass, und dann hieß es erst, wir brauchen 50.000 mehr, jetzt sind es bei, wir brauchen 60.000 mehr. Aber dass niemand von euch die Grundprämisse, man bräuchte überhaupt Zehntausende von Soldaten mehr, in Frage gestellt hat, die geht ja einher mit der Ansage der neuen Bundesregierung, man wolle in einem gewissen Zeitraum die stärkste konventionelle Armee Europas sein, die Bundeswehr, solle das werden. Das sind ja zwei Prämissen, über die man sich durchaus unterhalten kann. Findet ihr das so ohne weiteres richtig?
Also als bei weitem bevölkerungsstärkstes Land Europas liegt es irgendwie nahe, davon auszugehen, dass man auch am Ende die meisten Soldatinnen und Soldaten stellt im Rahmen einer europäischen Gesamtzahl. Ich fand es daher einfach ein bisschen rhetorisch die Backen aufblasend und großtuend, vielleicht auch überflüssig an der Stelle von der größten konventionellen Armee zu sprechen, weil ich dachte, ja Gott, wir sind halt 83 Millionen, da werden die Staaten mit 7 oder 15 Millionen wohl denken, ja, hoffentlich seid ihr das, nicht? Aber tatsächlich ist das eben das verstörende Element bei der kompletten Aufrüstungsdebatte, dass wir Zivilistinnen und Zivilisten darauf angewiesen sind, erstmal zu glauben, was die Militärs darüber sagen, was sie für einen Bedarf haben. Und es gibt sehr, sehr wenige Stimmen, die aus dem nicht-militärischen Bereich sich kompetenter zu äußern können, was eigentlich angebracht, notwendig und auch zukünftig angesagt ist. Und verstörend nenne ich das deswegen, weil wir eben jetzt inzwischen 2-3 Jahre Zeit hatten, also mit dem offenen Angriffskrieg auf die Ukraine, uns innerlich quasi für die Debatte auch zu rüsten. Und gleichwohl haben wir einen enormen Informationsnachteil, zumal ja ein Gutteil der Informationen, auf die wir angewiesen wären, geheimdienstliche sind und man auch als Journalisten darauf keinen privilegierten Zugriff hat. Und daher sitzen wir oft genug in Rund und denken, ist es wohl nötig? Naja, wir glauben jetzt mal.
Also ich glaube, der Ansatz ist eigentlich ein anderer. Also ich meine, was die NATO ja machen will, ist abschrecken. Es will ja kein Mensch in die Russland einmarschieren und es will eigentlich auch keiner Krieg führen, sondern wir wollen glaubhaft abschrecken. Und wenn man jetzt aus der Ukraine lernt, dass Bodentruppen entscheidend sind, und zwar auch Reserven entscheidend sind, um sinnvoll abzuschrecken, dann gibt es eigentlich vom militärischen her gar keine Grenze nach oben. Also je mehr Soldaten man theoretisch hat, desto besser. Ja, das heißt, die Frage ist eigentlich eher eine ökonomische. Also wo hört man auf, Soldaten zu haben und Reservisten zu haben, nach dem Motto, das ist ja hier auch ein bisschen zu teuer und zu überflüssig. Aber das ist wichtig. Also so blöd das ist, ja, die Abschreckung läuft über Masse. Und zwar auch in dem Sinne, dass man immer Ersatz hat. Also Ersatz an Menschen, Ersatz an Ersatzteilen, Ersatz an Panzern. Alles muss man immer in großen Massen vorhalten, damit klar ist, es gibt immer Ersatz. Nur dann kann man abschrecken. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Das war ja sehr wichtig, dass immer gesagt wird, wir wollen eine konventionelle Armee sein. Also Deutschland will jetzt keine Atomwaffen selber haben. Und das ist auch richtig, weil die Kriege der Zukunft werden konventionell sein. Das werden keine Atomkriege sein. Und da muss man dann aber eben dieses ganze Zeug jetzt wieder beschaffen, so sinnlos das ist. Aber wir haben uns Putin ja nicht ausgesucht als Nachbarn.
Hast nicht du, Ulrike, als wir im November in Hamburg im Salon waren und uns über diese Fragen unterhalten waren, gefordert, Deutsche müssten eigene oder zumindest Europa müsste eigene Atomwaffen haben?
Ja, das finde ich auch. Also weil ich aus meiner Sicht fällt die USA aus. Jedenfalls, wenn Trump dann noch länger an der Macht ist, fällt sie aus. Und dann braucht man Atomwaffen, um abzuschrecken. Aber die Kriege werden ja konventionell geführt. Also es ist ja ein Fehler zu denken, in dem Moment, wo man Atomwaffen hat, kann man eigentlich auf konventionelle Streitkräfte verzichten. Ganz im Gegenteil. Weil man die Atomwaffen ja nicht einsetzen will, braucht man konventionelle Kräfte.
Also du sagst es so lässig, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf. Die Kriege der Zukunft werden konventionell, sprich mit Masse an Menschen geführt. Es ist noch nicht lange her, dass ich in Runden mit denselben Spitzenmilitärs saß, die heute jetzt auch sprechen zu dem Thema. Die sagten, die Kriege der Zukunft werden mit Drohnen geführt. Die Kriege der Zukunft werden in fernen Ländern, zum Beispiel am Hindukusch, mit ganz anderen Maßnahmemitteln geführt. Und siehe da, also Putin dreht all dies um. Ich verstehe das, aber ich würde mich sehr schwer tun, über die Kriege der Zukunft so definitive Aussagen zu treffen. Und wir wissen dann eben, immer noch nicht, selbst wenn du meinst, okay, nach oben ist offen, am besten wäre 83 Millionen Stunden hier unter Waffen, super Idee, dann wissen wir immer noch nicht, ob 20.000, 50.000, 80.000 dann die angemessene Zahl wäre. Wir können sozusagen nur Pi mal Daumen sagen, naja, die Russen haben so und so viel, Europa hat so und so viel, bei den Russen zählten Menschenleben ungefähr ein Zehntel von dem, was es hier zählt. Heißt das, dass wir 10-mal mehr brauchen oder was heißt denn das? Und das sind alles Abwägungen, deren Kalkulation bisher nicht offengelegt wird. Und das finde ich eben bizarr, ehrlich gesagt.
Also erstmal ist es eine offene Frage, ob tatsächlich das dann die Abschreckung wäre, wenn man, was weiß ich, Millionen an Menschen unter Waffen hat.
Ja, das ist zu teuer, aber.
Das sind vor allen Dingen Völkerschlachtszenarien, die ich sehr beängstigend finde. Und natürlich hast du über die normale konventionelle Waffenkraft eine abschreckende Wirkung und nicht dadurch, dass du sagst, wir bringen aber mehr ins Schlachtfeld. Ich glaube, das würde übrigens tatsächlich auch zum Beispiel Ländern, die ja bedroht sind von Russland, wie die baltischen Staaten, nicht viel nutzen, weil wenn dort ein solcher Krieg ausbricht, dann bleibt von diesen Ländern nicht mehr viel. Egal, wer gewinnt, da darf man sich nichts vormachen. Das sind kleine Länder, dann hast du sowieso nur noch verheeren. Man muss also alles dafür tun, dass diese Länder nicht überfallen werden, dass es überhaupt nicht dazu kommt, dass auf deren Gebieten irgendein Krieg geführt wird. Was die Zahlen anbetrifft, ich meine, der Patrick Sensburg, das ist der Vorsitzende des Reservistenverbandes, der hat gesagt, beim Krieg in der Ostflanke kostet täglich 5.000 Tote täglich. Aber man merkt schon, wie das offenkundig dann auch bei deutschen Militärs in diese Völkerschlachtkategorien geht. Ich finde das eher ein bisschen gruselig. Ich finde es auch gruselig, wenn Friedrich Merz davon redet, Deutschland sollte die stärkste konventionelle Armee Europas haben. Das hat es schon zweimal gehabt im vergangenen Jahrhundert. Ich finde das sehr, sehr eine unfassbar geschichtsvergessene Aussage. Das darf überhaupt nicht das Ziel sein, aus meiner Sicht, wie schnell man plötzlich die deutsche Vergangenheit vergisst und was deutsche Soldaten angerichtet haben. Das kann kein Ziel sein.
Aber Pascal, die Idee ist ja jetzt nicht, dass Deutschland alleine eine Armee hat und damit seine Nachbarn bedrohen kann, sondern die Idee ist ja, dass diese Soldaten Teil einer NATO Konstruktion sind. Und deswegen finde ich jetzt also den Vergleich mit Hitler so ein bisschen unpassend. Und die Idee ist auch, dass es eine Verteidigungsarmee ist. Und die Idee ist nicht, wie beim Schlieffenplan im Ersten Weltkrieg, dass man sich verteidigt durch Offensive, das heißt dadurch, dass man woanders einmarschiert, sondern man will sich selber schützen und die baltischen Länder. Und das ist auch schon alles und das im Europäischen Verbund. Also ich finde, das kann man jetzt nicht vergleichen mit den beiden Weltkriegen.
Wenn ich mich recht entsinne, hat auch Kaiser Wilhelm zunächst behauptet, das wäre nur eine Verteidigungsarmee, was man da hatte. Ne?
Aber der Stiefenplan war offensiv. Ne? Weil man verteidigt sich, indem man nach Belgien einmarschiert und sowas hat die Bundeswehr nicht. Und es ist auch nicht geplant, dass die Bundeswehr alleine agiert. So, und das finde ich wichtig, dass das getrennt wird.
Aber du hast zum Beispiel davon ja eben geredet, man kann sich auf die USA, das heißt damit auch auf die NATO nicht mehr verlassen. Also man muss das immer weiterspinnen. Wozu führt das? Und wie gesagt, ich finde das eine sehr ungemütliche Vorstellung. Ich glaube auch, dass es nicht nur eine ökonomische Frage ist, dass man nicht die ganze Bevölkerung unter Waffen stellen sollte, weil es geht um auch eine innere Militarisierung. Das macht was mit einem Land und mit den Menschen in einem Land, wenn so viele Leute unter Waffen stehen. Wobei wir dann reden wir nicht von diesen jetzt angedachten 230.000, ja. Also übrigens Patrick Sensburg ist übrigens auch da schon weiter. Der redet von 300 bis 350.000, die man bräuchte, plus 1 Million Reservisten. Da bist du schon dann wieder in anderen Dimensionen. Es wird also immer größer. Und das ist mir eigentlich zu kurz gedacht für eine Friedensordnung.
Darf ich da nochmal einhaken? Also ich meine, wo man das sehen kann, wie man das als Land macht, und zwar so, dass man sich nicht militarisiert, aber jeder weiß, worum es geht, ist ja Finnland, nicht? Die ist ja jetzt auch diese sehr lange Grenze zu Russland hat und die ja nie im eigentlichen Sinne abgerüstet haben und wo die ganze Gesellschaft weiß, wie das funktioniert, falls ein Krieg kommt, wo also auch die Bürger alle Zivilschutz kennen. Und so müsste man das doch in Deutschland machen. Also man muss ja jetzt nicht alles neu erfinden. Und es geht ja, wie gesagt, wirklich nur darum, erkennbar verteidigungsfähig zu sein.
Ich würde aber diesen Aspekt, den Pascal jetzt gerade auch mit aufgeworfen hat, was macht das mit einer Gesellschaft? Wir haben uns, glaube ich, auch in der Taz immer wieder versucht, in den letzten Ja, eigentlich schon in den letzten 3 Jahren, seit man plötzlich viel mehr Militärstrategen in Talkshows sitzen hat. Wir alle hören auf sie oder hören ihnen zumindest mal zu. Das heißt nicht, dass wir auf sie hören und ihnen alles glauben, aber wir alle hören ihnen zu und finden es wichtig, was sie zu sagen haben. Und insgesamt Uniformierte im öffentlichen Medien, über Jahrzehnte lang kann ich mich daran eigentlich gar nicht erinnern. Und es ist inzwischen, ist es wieder so, dass es das gibt. Die Bundeswehr selbst hat ihre Werbung auch sehr modernisiert, geht auch in soziale Medien rein, spricht junge Leute an mit durchaus ansprechenden Botschaften und aber auch, und deshalb, das würde ich gerne an dich zurückspiegeln, Pascal, und aber auch mit Leuten, die erstens sehr reflektiert über das reden, was der Soldatenberuf mit sich bringt, nämlich töten, lernen und das Risiko eingehen, selber getötet zu werden und andererseits aber das Ganze zur Verteidigung einer Demokratie zu machen. Ich habe von Bundeswehr-Jugendoffizieren mehr demokratische Resilienz gehört oder zumindest in der Rhetorik in den letzten Jahren als in von vielen, vielen, vielen anderen. Und das finde ich eine interessante Frage, wenn du sagst, was machst das? Und hast dann gleich auch die Reminiszenz wieder an Erste, Zweite Weltkrieg, deutschen Militarismus und Nationalsozialismus am Start. Ist es nicht tatsächlich heute oder ist es heute möglich, wie Carlo Massala das immer gesagt hat, woke und wehrhaft, es geht beides, tatsächlich hinzukriegen. Also eine liberale, nicht militaristische Gesellschaft, die trotzdem eine Wehrhaftigkeit wieder anders sieht. Geht das?
Also das Beispiel Finnland, was Ulrike ja genannt hat, ist ein Beispiel dafür, dass es tatsächlich ginge. Ob das in Deutschland ginge, ist nochmal eine andere Frage. Du hast vollkommen recht, es gibt diese sehr reflektierten Soldaten. Es gibt aber natürlich auch die anderen. Wir hatten schon eine Zeit her eine sehr, sehr interessante Reportage aus der Bundeswehr von Leuten, die in Afghanistan gekämpft haben. Und da hat man schon tatsächlich eine sehr, sehr starke Militarisierung gesehen. Die haben zum Beispiel kritisiert dieses Idealbild des Bürgers in Uniform. Und er sagt, nee, darum geht es nicht. Es geht darum, richtig zu kämpfen. Ja, und da muss man Befehl und Gehorsam. Und das ist das Entscheidende. Mehr will man auch gar nicht. Man will nicht den selbstbewussten, demokratischen Soldaten, man will den klassischen Soldaten. Und diese Kräfte gibt es da natürlich auch. Und das ist ein Aspekt, den wir eben nur vergessen hatten, will ich mal kurz nachhalten. Was sich natürlich geändert hat, ist durch den russischen Angriffskrieg nicht nur eine andere objektive Bedrohungslage, sondern dass dadurch sich im Bewusstsein ja auch der Politik was verändert hat, was die Funktion der Bundeswehr ist. Wir haben ja deswegen so wenig Soldaten gehabt, weil man auf die Professionalisierung gegangen ist. Als halt spezialisierte Soldaten für Auslandseinsätze. Du brauchst nicht so viele, du brauchst aber hoch ausgebildete dafür. Und deswegen konntest du die Bundeswehr entsprechend verringern. Die Bündnis- und Landesverteidigung ist komplett in den Hintergrund gerückt. Und das hat sich natürlich übrigens nicht erst durch die Großoffensive von Russland schon, sondern schon durch die Annexion der Krim 2014 gibt's da einen Bewusstseinswandel.
Und trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass gerade diese Afghanistan-Veteranen, nenne ich sie mal, auch missverstanden wurden, wenn wir hier von denselben Leuten sprechen, die sich da geäußert haben. In Afghanistan wurde einfach ein Fehler nach dem anderen gemacht, und zwar politische Fehler, nicht von der Bundeswehr selbst, von denen auch. Und der politische Fehler war, diesen Einsatz die ganze Zeit runterzubügeln, klein zu halten, darüber nicht reden zu wollen, das nicht politisieren zu wollen. Und das hatte zur Folge, dass die Soldatinnen und Soldaten vor Ort, dort in Afghanistan, sich systematisch nicht wahrgenommen und nicht ernst genommen fühlten.
Ja, man hat immer so getan, als wären die Entwicklungshelfer, nicht? Und als wären sie da, um Brunnen zu bauen. Und das war natürlich eine Fehlbeschreibung.
Und das galt selbst dann noch, als allen klar war, dass die Lage dort komplett eskaliert. Und als dann endlich auch hier also viele aufgewacht waren und man zum Beispiel das Gefühl hatte, jeden zweiten Sonntag kommt ein Tatort über einen traumatisierten Afghanistan-Rückkehrer. Und diese Kränkung, die darin steckte, die äußert sich dann so, dass die Leute sagen, Leute, macht uns nicht zu Brunnenbohrern in Oliv, Tarn, sondern gebt doch zu, dass wir Soldaten sind, die auch einen Auftrag haben zu töten. Zumal ja die Leute in Afghanistan die Erfahrung gemacht haben, dass alle anderen Truppen vor Ort irgendwie auch von ihren eigenen entsendenden Ländern ernster genommen wurden. Und die waren ja quasi neidisch auf die Amerikaner dort, die immerhin sagten, we are at war. So, und die auch ihre Aufgabe und ihre Ziele dort definieren konnten. Das konnten die Deutschen ja leider nicht. Zumal dann nicht mehr, als dann mit dem grauenhaften Abschießen von Tanklastwagen bei Kunduz klar war, dass die Bundeswehr dann auch noch militärisch versagt hatte. Ne, dann war quasi alles vorbei. Aber deswegen würde ich sagen, dass die Leute, die Afghanistan-Erfahrung gemacht haben, das Recht haben zu sagen, die Rolle des Soldaten muss neu, besser, klarer, ehrlicher auch definiert werden. Und das ist noch keine Militarisierung der Gesellschaft. Das würde ich auf keinen Fall verwechseln.
Ja, aber ich würde ihm halt sagen, die Soldaten, die in Afghanistan gekämpft haben, haben alles Recht der Welt zu sagen, dieser Einsatz war falsch und er hätte nie stattfinden sollen. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Und nicht, dass man sagt, man muss es halt anerkennen, wenn die Familien zum Beispiel wegballern, wie sie es getan haben. Ja, die haben ein Beispiel schon, das war vor Kunduz, dass sie an so einem Checkpoint dann leider eine afghanische Familie erschossen haben. Und dann hat die Bundesregierung nur das Blutgeld gezahlt und damit war das dann erledigt.
In Kunduz auch. Also, ja.
Ja, genau. Man war Anhängsel der USA und ist in einen fatalen Krieg gegangen. Und das zu kritisieren, das ist das, was die deutschen Soldaten alles Recht der Welt haben. Das tun sie allerdings leider zu wenig.
Einige schon, aber das sagen sie natürlich nicht laut. Und da kommen wir jetzt wiederum zur Public Relations Kampagne der Bundeswehr jetzt. Natürlich ist es kein Zufall, wenn Journalisten just immer auf diese supi-dupi aufgeklärten, gut gebildeten Staatsbürger in Uniform treffen, die dann brav in die Kamera und ins Mikro sagen, ich stehe hier, weil ich die Demokratie und den liberalen Rechtsstaat verteidigen möchte. Das ist immer ein sehr, sehr sorgsam vorher auch gesponnenes Netz sozusagen von Informationen, was sich um die wohlwollenden Journalistinnen und Journalisten legt, die dann halt auch embedded mal mit unterwegs sind, auf einer Korvette oder im Panzer oder sonst wo. Und dessen müssen wir uns auch alle bewusst sein. Das sind natürlich, also in der Bundeswehr sind natürlich genauso viele zum Beispiel AfD-Wähler unterwegs, wie sonst in den entsprechenden Alterskohorten bei Männern auch. So, das sind dann just diejenigen, die dann vielleicht die Taz-Reporterin auch nicht als erstes trifft, beziehungsweise man kann auch sagen, zugeführt bekommt.
Vielleicht noch ein letzter Komplex oder eine letzte Frage zu diesem ganzen Thema Militarisierung, gesellschaftliche Auswirkungen von sowas. Wir haben jetzt zum ersten Mal einen Veteranentag gehabt. Das gab es ja bis jetzt nicht. Und tatsächlich auch das vielleicht gestagte Reportagen, wer weiß. Aber es gab ja viele Reportagen darüber, dass Veteranen, die in den Einsätzen in Afghanistan oder woanders auch Kameraden verloren haben, selbst mit PTSD zu kämpfen haben, ähnliches, sich oft ganz schön alleine gelassen fühlen. Wo die medizinische Versorgung vielleicht noch funktioniert, aber so diese gesellschaftliche Anerkennung, dass sich überhaupt trauen zu sagen, ich war Soldat, weil dann bist du eBay und dann bist du womöglich ein Mörder nach dem alten Tucholsky-Spruch oder so. Also so gar nicht so da. Und die sich sehr wünschen, so mehr Aufmerksamkeit, mehr Anerkennung dafür. Ist das richtig so? Muss man das machen, wenn man sagt, die Bundeswehr spielt, wie Pascal richtig gesagt hat, jetzt bei Bündnis- und Landesverteidigung wieder eine große Rolle? Muss man dann diese Art von soldatischer Kultur, und das ist es ja auch mit, dann auch stärker zeigen in der Gesellschaft, stärker haben?
Ich glaube, daran führt kein Weg vorbei. Wir dürfen eben nur nicht den Fehler machen, da auf Symboliken und Rituale des 19. und 20. Jahrhunderts zurückzugreifen. Wir sind schon gehalten, uns da was Besseres und Neues auszudenken. Aber es darf eben auch nicht so eine verdruckste Veranstaltung werden, dass irgendwo hinter einem windschiefen Schuppen jemand so einen Orden, der verdächtig wie ein Ritterkreuz aussieht, angeheftet bekommt. Und da sind aber alle gehalten, darüber nachzudenken, was sind Rituale, was sind Symbole, die jetzt eben nicht müffeln bzw. stark stinken nach 20. Jahrhundert, mit denen wir aber Anerkennung zollen können.
Das hat natürlich im Konkreten einen großen Haken. Also es gibt ja ganz, ganz viele Veteranen, wobei die meisten ein paar Monate bei der Bundeswehr waren und die einzige Gefahr, die sie in den vergangenen Jahrzehnten dann ausgesetzt waren, war der Alkoholvergiftung. Also nämlich die im Einsatz waren, sind tatsächlich sehr, sehr wenig. Es geht aber um alle, die bei der Bundeswehr waren, mit einer Ausnahme. Wenn du in Afghanistan ein Bein abgeschossen bekommen hättest oder einen Arm, wärst also in der gängigen Definition immer ein Veteran. Aber wenn du dann nach diesem Einsatz verweigert hast, dann bist du in der Definition dieser Bundesregierung, des Bundestages kein Veteran mehr. Dann hast du es verwirkt. Und dann sage ich, da hakt's aber ganz mächtig.
Aber das sind ja Ausnahmen, ne? Ja, wir reden hier erstmal darüber.
Aber es zeigt ja die Geisteshaltung, ja, und die ist natürlich ein Problem. Ja.
Das gehört zu dieser Verdruckstheit, die wir uns einfach nicht mehr leisten können. Und also mir scheint ehrlich gesagt, dass wenn die Bundeswehr selbst aus Afghanistan schon eine Menge gelernt hätte, ich bin mir da bei der aktuellen Koalition noch nicht so ganz sicher, weil wenn ich jetzt von wegen Carsten Breuer, unseren Generalinspekteur, also Deutschlands obersten Soldaten im Fernsehen anschaue, also erstens ist er verblüffend häufig im Fernsehen, bei Maischberger besonders gerne, wie mir scheint. Und zum Zweiten pflegt er da einen Auftritt, der eben genauso freundlich zugewandt zivil ist, wie man sich das halt so als bundesdeutsche Staatsbürgerinnen auch wünscht. Er versucht zu erklären, er lässt andere Leute ausreden. Er ist eben alles Mögliche nicht, was man sich sonst auch vorstellen könnte von so einem Soldatenchef. Und die versuchen jetzt da Begrifflichkeiten zu setzen, sie versuchen zu erklären, was da passiert, sie versuchen auf Gefahren hinzuweisen, in einer Art, die ich sehr verträglich finde. Insofern habe ich das Gefühl, dass so jemand wie der Breuer, und da gibt es noch ein paar andere oberste Generäle, die sich dann auch inzwischen gerne mal interviewen lassen und auch in einem Ton, der sogar verständlich ist, das ist auch neu, dass da Lernprozesse stattgefunden haben. Die haben bessere Kommunikationsstäbe. Und vielleicht liegt es sogar nach Ministeriumsführung, das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. In der Koalition selbst, also ist bei Union und SPD aktuell, da spürt man noch eine Menge von dieser Not, bloß nichts Gefährliches zu sagen, bloß nichts zu sagen, worauf irgendwelche Reflexe anspringen könnten. Und das führt dann eben auch zu solchen absurden Debatten, weiß ich nicht, ob wir darauf noch kommen wollten, jetzt innerhalb der SPD mit dem Manifest derer, die jetzt meinen, dass wir ganz besonders dringend mit Russland kooperieren müssen, namentlich im Bereich der Cybersicherheit. Und da müssen wir aber drüber hinweg. Also das hilft
niemandem. Das ist aber gerade eine schon bösartige Interpretation des Papiers gewesen.
Da kommen wir noch drauf.
Ich habe es gelesen.
Auf das Papier kommen wir noch kurz zu sprechen im späteren Teil. Ich weiß nicht, Ulrike, ob du auch was zu Veteranenkultur sagen wolltest. Sonst, ich hätte noch eine Anschlussfrage, nämlich, wenn wir, wie sage ich das? Also für meine Generation, ich musste nicht zum Bund, weil ich in West-Berlin geboren und groß geworden bin, deshalb musste ich nicht mal verweigern. Andere, die dann zuhauf nach Berlin kamen und meine Unis bevölkerten, weil sie vor dem Einzug in die Bundeswehr tatsächlich nach West-Berlin flohen, hatten das natürlich sehr stark. Aber für uns war eigentlich Bundeswehr, Soldatenkultur, Befehl, Gehorsam, Drill, Kommissköppe, das konnte nicht links sein, das musste rechts sein, das war in der Tradition des deutschen Militarismus gar nicht anders vorstellbar. Und dieses Bild, was ja auch damals schon galt, Prinzip innere Führung, Staatsbürger in Uniform und all sowas, haben wir ja eigentlich nie geglaubt, dass das wirklich real sein könnte. Heute tut die Bundeswehr, Ulrike hat es gerade eben nochmal wunderbar beschrieben, wirklich alles dafür, genau dieses Bild zu verkaufen. Und die Frage für mich ist dann schon so eine, wenn es denn so ist, dass wir das teilen, womöglich die USA gehen den faschistischen Staatsumbau rüber. Russland ist es schon. Das heißt, die Macht, die uns am nächsten ist und die Macht, die uns bis jetzt politisch verbündungsmäßig am nächsten war, nehmen uns in so einen Zangenbegriff rein und plötzlich hast du dann vielleicht eine Bundeswehr, die eben nicht rechts und ein deutscher Militarismus, sondern plötzlich eine ist, die vielleicht ein Teil der Verteidigung der Resilienz gegen den wiederaufkommenden Faschismus sein kann. Muss man es da nicht ganz anders denken, diese Bundeswehr?
Also vielleicht nochmal zur Geschichte. Also was natürlich, also dieses Bild von der Bundeswehr am Anfang, dass man dachte, das ist eigentlich tendenziell eine rechte Veranstaltung, ist ja nicht falsch, weil die Bundeswehr, das kann man auch sehr schön bei dem Militärhistoriker Sönke Neitzel nachlesen, wurde natürlich aufgebaut von Leuten aus der Wehrmacht. Wer sollte denn das sonst machen? Das waren ja die einzigen, die überhaupt Ahnung hatten. Und da hat man halt dann die Generäle genommen, die nicht ganz und gar desavouiert waren. Aber es war alles, letztlich alles Wehrmacht am Anfang. Und es hat ja auch sehr lange gedauert, bis die Verbrechen der Wehrmacht aufgearbeitet wurden. Also alle erinnern sich noch an die Wehrmachtsausstellung, auch in verschiedenen Varianten. Und dass die Wehrmacht am Völkermord extrem beteiligt war und was eigentlich mit den russischen Kriegsgefangenen passiert ist im Zweiten Weltkrieg, dass man die alle hat verhungern lassen und dass das ein Plan war, von dem auch jeder wusste. Das war also ein angekündigter, organisierter Völkermord. Das ist ja erst in den späten 80ern, 90ern überhaupt so richtig zur Kenntnis genommen worden. Aber jetzt sind wir wirklich zwei Generationen weiter, nicht? Und ich glaube auch, dass Bernd, genauso wie du das jetzt beschreibst, wir jetzt die Chance haben, eine völlig andere Armee aufzubauen, auch weil es ja eine europäische Armee wäre. Es wäre ja keine deutsche Armee. Und Pascal hat das ja vorhin schon gesagt, dass sehr gefährdet die Länder im Baltikum sind. Und da ist ja die Idee, dass alle Europäer da jetzt ihre Soldaten stationieren, damit klar ist, dass wenn das Baltikum angegriffen wird, ganz Europa angegriffen wird. Und dann ist man ja aber da schon multinational unterwegs und das ist hoffentlich die Zukunft.
Gehen wir mal in den zweiten Teil rein und reden wir mal über Geld. Wir haben in Deutschland diese Verfassungsänderung gehabt, noch vor der Konstituierung des neuen Bundestags, weil es mit dem wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, die Mehrheiten zusammenzukriegen. 500 Milliarden zusätzlich zunächst mal für die Verteidigung, 500 Milliarden dann auch noch für...
Nee, nur Infrastruktur. Es gibt keine kein Preisschild für die Verteidigung.
Erstmal, genau. Richtig, es gibt keine Obergrenze mehr. Die Schuldenobergrenze ist ausgehoben. Und das, was erstmal mobilisiert werden soll, sind schon doch erstmal 500 Milliarden. Auf der EU-Ebene gibt es ähnliche Ansagen von Frau von der Leyen. Und in allen Ländern kursiert jetzt, wo man sich mit Mühe und Not in den letzten paar Jahren auf das 2%-Ziel, also 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, hat einige und das langsam erreichen können, redet man jetzt über 5%, was sowohl von Herrn Rutte, dem Generalsekretär, als auch jetzt von Herrn Wadepool in Deutschland aufgenommen wurde und als neues Ziel erklärt wurde. Fangen wir mal mit dir an, Ulrike, weil ich glaube, ökonomisch bist du ein bisschen. Wo führt das hin? Kann man sich das leisten? Muss man sich das leisten? Führt das in völlige Verwerfungen? Was ist das?
Also ich würde sagen, 5% ist zu viel. Ökonomisch, das braucht man nicht. Man muss ja aber in diesen Debatten immer unterscheiden zwischen dem militärischen und dem politischen. Also wenn man jetzt sagt, ja, wir machen 5%, dann macht man ja auch nicht 5% 2026, sondern das soll ja aufwachsen bis in die 30er Jahre hinein. Und man sagt jetzt, stellt jetzt 5% ins Schaufenster. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Aus zwei Gründen, nicht? Man will Trump irgendwie besänftigen, denn natürlich ist Europa eigentlich in seiner Verteidigung immer noch abhängig von den USA. Und Trump hat sich jetzt 5% in den Kopf gesetzt und gleichzeitig sagt man 5%, um Putin abzuschrecken. Ja, also das ist aber ein politisches Ziel. Militärisch gesehen wären wahrscheinlich 3,5% auch schon mehr als genug. Wenn man, das ist ja jetzt von Ökonomen auch schon ausgerechnet worden alles, wenn man die Rüstungsindustrie komplett umstrukturiert. Also ich meine, im Kapitalismus gilt immer, das einzelne Stück wird umso billiger, je mehr man davon herstellt. So, das heißt, wenn man jetzt an Panzer denkt, ist das natürlich komplett kontraproduktiv, wenn jetzt jedes europäische Land oder jedes zweite seine eigene Panzerindustrie hat und dann jeder seine eigenen 3 Stück da produziert mit unterschiedlichen Ersatzteilen und so weiter. Das ist alles wahnsinnig teuer. Sondern das muss uns so laufen, dass es nur noch genau einen europäischen Panzer gibt, auf den sich alle einigen. Und der wird dann für alle hergestellt. Und so macht man das auch mit Flugzeugen, Drohnen und was man braucht. Und damit dann alle Länder mitmachen, das ist ja ein zentrales Problem, dass beispielsweise die Portugiesen weit weg nicht wirklich verstehen, warum sie jetzt bald das Baltikum verteidigen sollen oder warum sie dafür jetzt mehr Geld ausgeben sollen. Also man wird die Länder, die jetzt eher das Gefühl haben, geht mich eigentlich alles gar nichts an, ich bin weit weg, muss man beteiligen an diesen Projekten in der Form, dass sie dann auch Fabriken haben, dass sie Arbeitsplätze haben und so weiter. Und das muss man europäisch planen, europäisch beschließen, europäisch finanzieren. Aber dann reichen 3,5% dicke. Wahrscheinlich würden auch 2% reichen. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber 5% braucht man nicht.
Ja, wo die Aufteilung ja so sein soll, 3,5% unmittelbar fürs Militärische und 1,5% für militärisch nutzbare Infrastruktur. Ich glaube, das ist gerade der Konsens. Innerhalb der NATO hat aber natürlich ganz schwierige Konsequenzen, was Spanien und Portugal erwähnt. Das sind Länder, die bei Weitem die 2% zurzeit noch nicht erreichen, die aber sehr, sehr verschuldet sind. Das heißt, auf die wird der Druck sehr, sehr hoch werden, mehr ins Militär zu investieren. Und das wird natürlich entsprechend soziale Verwerfungen mit sich führen.
Nee, der Weg wird ein anderer sein. Und der ist auch schon skizziert von der Leyen, aber interessanterweise auch von Manfred Weber, dass man eben über die Verschuldung geht. Und zwar die gesamteuropäische Verschuldung, nicht die Einzelverschuldung von Portugal. Das macht man dann über die EU.
Auch das muss ja irgendwie tatsächlich getragen werden. Und natürlich wird nicht die komplette Differenz ja zwischen 1, noch was zu 5% von der EU getragen werden. Natürlich ist der Druck auf die einzelnen Regierungen enorm groß. Und wozu wir das führen können, das sieht man jetzt gerade in Großbritannien. Da hat Starmer angekündigt, die soziale Leistungen zu kürzen, weil er mehr fürs Militär braucht. Und die neueste, und da gibt es große Demonstrationen gegen, aber das Erschreckendste, was ich gesehen habe, ist die neuesten Umfragen in Großbritannien. Danach hat jetzt Nigel Farage, der hat eine Partei, die ist so ähnlich wie die AfD, die sind auch gut befreundet, inzwischen über 30% und die Labour Party nur noch knapp über 20%. Das heißt, da droht uns was Ähnliches, wie es auch in Frankreich droht, nämlich dass Rechtsradikale das übernehmen. Und das liegt natürlich auch daran, wenn man versucht, der Bevölkerung zu erklären, man muss am sozialen sparen, man muss am Gesundheitswesen sparen und dafür muss man sich dumm und dämlich rüsten. Ich glaube, das gefährdet von innen die Demokratie und das sehe ich auch bei diesen Zahlen, die auch, ich meine, eine Politik zu machen, die darauf ausgerichtet ist, nur einen etwas anders qualifizierten Präsidenten in den USA gütig zu stimmen, ist, glaube ich, keine demokratieführende Politik.
Ich glaube, dass genau da der Hase im Pfeffer liegt, was die Möglichkeit einer gemeinsamen europäischen Abschreckung anbelangt. Also wenn das so sein soll, und das halten ja alle für das Notwendige, dass wir, wenn, dann gemeinsam europäisch uns neu aufrüsten, dann geht das eben nur über das, was insbesondere Deutschland, aber auch Österreich und die Niederlande und andere finanzstärkere Staaten nun seit vielen Jahren genau zu verhindern trachten, nämlich gemeinsame europäische Schulden. Und diese heiße Kartoffel ist ja in der Öffentlichkeit noch gar nicht hinreichend beachtet, geschweige denn in die Hand genommen worden. Und da wundere ich mich so ein bisschen, dass einerseits ganz viele Leute so offen und fröhlich darüber reden, dass also eine Europäisierung ist das Mittel der Wahl sei, sei es endlich soweit. Also geredet wird darüber jetzt seit Jahrzehnten, aber Putin macht es quasi möglich, was bisher immer nur beschworen wurde. Aber dass das bedeutet, dass wir eben die Zusatzkosten dann wirklich vergesellschaften müssen innerhalb Europas. Und das weiß jeder, was das auch für die deutschen Steuerzahler bedeutet. Da ist bisher noch nicht hinreichend offen drüber gesprochen worden. Und ich glaube, wenn wir genau den Effekt, den Pascal gerade beschrieben hat, für Großbritannien auch woanders vermeiden wollen, ich meine, auch Italien ist weit hinter allem zurück, was es machen müsste und könnte, dann werden wir sehr, sehr offen darüber reden müssen, wie teuer das für alle gemeinsam wird. Und dann eben die heiligen Kühe schlachten, die namentlich ja die Union jetzt seit der Finanzkrise seit 2008, glaube ich, gilt dieses Diktum, wir werden keine gemeinsamen europäischen Schulden mit aufnehmen und zahlen.
Ja, die Union hat auch schon andere Sachen gerissen, die sie mal...
Also es ist ein Glaubenssatz, also es ist, ja.
...behauptet hat. Ich würde aber trotzdem nochmal die Frage, also ich meine, man hat ja ein Ziel damit, also zumindest ein erklärtes Ziel. Wir haben vorhin darüber geredet, Abschreckungsfähigkeit, tatsächlich Bündnisverteidigung Europas, eigenständig ohne die USA perspektivisch möglich zu machen. Nur mal unabhängig davon, ob die Kalkulationen dessen, was man da an Geld für bräuchte oder wie man aufrüsten müsste, wirklich stimmen. Klammer auf, ich finde auch der Ukraine-Krieg, Ulrike hat zwar gesagt, da hat man gesehen, es hängt sehr viel an Menschen, aber wir haben auch eine der größten Veränderungen auch in konventioneller Kriegsführung gesehen in den letzten Jahrzehnten, nämlich diese Bedeutung von einem Drohnenkrieg mit sehr kleinen, sehr billig herzustellenden, sehr mobil mit Open-Source-Software zu betreibenden Drohnen, die zum Teil kriegsentscheidend sind an den Frontlinien. Rüsten wir da eigentlich richtig auf mit Panzern, die, was habe ich neulich gelesen, durchschnittlich noch 4 Tage auf dem Schlachtfeld sind, bevor sie zerstört sind und Milliarden kosten. Also, Klammer zu, das alles dahingestellt, ob man das richtig einsetzt, diese Mittel, und das eine vernünftige Sache ist. Trotzdem ist es völlig klar, wir haben Verteilungskämpfe, dann, wir müssen sparen an diesem, wir müssen sparen an jenem, an Infrastruktur, an Ökologie, an Klimaschutz, womöglich an Bildung, an Kinderbetreuung, an Gesundheitsversorgung und so weiter, um zu rüsten. Können das Gesellschaften aushalten, ohne, wie Pascal es vorhin schon charakterisiert hat, völlig zu zerknallen?
Ja, nur dann, wenn halt die eben skizzierte Europäisierung wirklich klappt. Und dazu brauchen wir aber so viel gemeinsames europäisches Verständnis. Also wie es mir zum Beispiel in der Schule nicht beigebracht wurde, und ich vermute, das ist mir auch ganz stark, dass es für andere auch gilt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Portugiesen, wie Ulrike gerade skizzierte, begeistert sind davon, im Gedanken an Litauen Einschnitte hinzunehmen, umzuverteilen, Sozialsysteme umzurüsten.
Ich glaube, man muss jetzt 2 Sachen sagen. Es ist nicht nötig, soziale Einschnitte zu machen, wenn man über Schulden geht. Das ist ja der Witz an den Schulden. Also, dass Großbritannien da diesen sehr seltsamen Kurs fährt, liegt unter anderem am Brexit. Nicht? Das war ein ganz, ganz großer Fehler. Also, wenn sie in der EU wären, müssten sie gar nicht diese Sparprogramme machen. Aber jetzt müssen sie mal gucken, was mit dem Pfund wird, weil sie die wirklich fatale Idee hatten, dass es als kleine Insel eine geniale Sache sei. Aber eigentlich kann man ja über Schulden gehen und da muss man erstmal keine Einschnitte machen. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Wenn man den Leuten immer schon sagt, ja, wisst ihr was, wenn wir hier 3 Panzer haben, dann ist eure Kinderversorgung weg, dann funktioniert gar nichts. Und das andere ist natürlich die Frage, wie bedroht sich die Leute fühlen. Also wenn die Leute das Gefühl haben, wie offenbar die SPD, auf dieses Papier kommen wir ja noch, dass man mit Putin verhandeln kann und dass der gar keine Bedrohung ist und dass man nur ein bisschen Diplomatie machen muss, also auch so sozusagen Sarah Wagenknecht-mäßig, dann fragen sich die Leute natürlich, was das soll mit diesen vielen Soldaten und so weiter. Wenn man ihn aber als Bedrohung wahrnimmt, und aus meiner Sicht ist das schon rein ökonomisch so, dass er den Krieg nicht mehr beenden kann, der sitzt in einer Kriegsökonomie und muss immer weiter Krieg führen, wenn er an der Macht bleiben will. Wenn man ihn also als eine Bedrohung wahrnimmt, dann wird man auch aufrüsten, weil Sicherheit ist ja sozusagen das allerhöchste Gut. Ohne Sicherheit gibt es gar nichts. Aber ich glaube, diese Einschätzung, wie gefährlich ist eigentlich Putin, die ist sehr unterschiedlich. Und natürlich ist es so, dass wenn halb Europa im Krieg ist, dann ist in Portugal auch nichts mehr los, nicht? Denn die leben ja davon, dass sie Touristen aus dem restlichen Europa haben und so weiter, dann die würden auch leiden. Das ist nicht so, dass die dann da irgendwie eine nette Insel wären. Aber ja, das ist also die Frage der Gefahrenabschätzung.
Okay, lass uns aber kurz noch festhalten, Schulden sind auch nicht umsonst.
Also es ist, aber die EZB kann die Zinsen festsetzen. Es gibt gar keinen Grund, jetzt immer zu sagen, ja, und dann sind die Zinsen so hoch. Das einzige knappe Gut, und das ist tatsächlich knapp, und deswegen muss man sich da was überlegen, sind Arbeitskräfte. Das ist ja genau das, was jetzt auch Putin erlebt. Ja? Also die Leute sind an der Front, die Leute sind gefallen und er braucht sie in der Rüstungsindustrie. Und es gibt mehr Arbeit als Leute. Dann steigen die Löhne und du hast eine Inflation. So, und genau das könnte uns auch passieren. Und nur wenn eine Inflation da ist, durch hohe Löhne, müssen auch die Zinsen hoch sein. Sonst kannst du einfach als Staat sagen, und hier gibt es nur 1% Zinsen, Ende der Durchsage.
Das ist aber trotzdem teuer. Du musst es trotzdem zahlen. Hm. Ja? Hm? Das ist trotzdem teuer und du musst es trotzdem zahlen.
Ja, natürlich, dann nimmst du noch, naja gut, ich will, das eigentliche Problem ist die Inflation. Und die kommt durch die Löhne zustande, wenn Arbeitskräfte knapp sind. Aber egal.
Kommen wir doch tatsächlich jetzt im letzten Teil, weil wir auch so langsam schon in die Schlussrichtung einbiegen, tatsächlich nochmal auf dieses SPD-Papier, was wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben. Gestern, also wir zeichnen auf am Donnerstag, den 12. Juni, gestern veröffentlicht ein Manifest tituliertes Papier von einigen zum größten Teil ehemaligen SPD-Größen, der ehemalige Vorsitzende Walter Borjens, der aktive außenpolitische Sprecher in der Fraktion Ralf Stegner allerdings und einige andere mehr, veröffentlichen ein Papier, wo sie die Grundlinie, man würde zu viel auf Rüstung und auf Aufrüstung und auf Abschreckung und Bedrohung setzen, kritisieren und sagen, man muss doch viel mehr auf Verhandlungen auch mit Putin setzen. Das ist ja genau das, was Ulrike eben angesprochen hat. Wenn das die allgemeine Einschätzung wäre und eine Mehrheitseinschätzung in der Gesellschaft wäre, dann wäre es sicherlich sehr, sehr schwierig, ohne große gesellschaftliche Disruptionen solche Programme, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, durchzusetzen. Wie beurteilt ihr jetzt aber erstmal dieses SPD-Papier? Warum kommt das jetzt zu diesem Zeitpunkt, 2 Wochen vor dem SPD-Parteitag, mit einer SPD, die in der Regierungsarbeit ja eingebunden ist? Warum ist das so?
Also als ich die Namen der Erstunterzeichner, alles Männer, las, dachte ich, okay, liebe Leute, es ist natürlich notwendig, in der SPD jetzt Rachefeldzüge dafür zu veranstalten, dass man sein Amt verloren hat. Aber praktisch, politisch ist es jetzt gerade nicht hilfreich. Und ich habe das Manifest gelesen und dachte, nichts hier dran ist ein neuer, eigenständiger Gedanke, der irgendeine Debatte voranbringt. Es wurde wirklich nur zusammengequirlt, was alle irgendwie die letzten paar Jahre auch schon immer mal gedacht haben. Und es ist kein Zeichen einer irgendwie gearteten, eigenständigen, neuen Analyse, mit der die Unterzeichner ernsthaft die Debatte auf dem Parteitag bereichern wollen. Mich hat es zutiefst enttäuscht, weil ich zum Beispiel Norbert Walter Borjans zum Beispiel als Finanzer in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr cool fand. Und er hat wichtige, linke, fortschrittliche Dinge auf anderen Politikbereichen vollbracht. Hut ab. Aber hier ist er intellektuell unter seinem Format geblieben. Das gilt für die meisten anderen auch.
Ja, da scheinst du dir auch mit Ulrike einig zu sein. Ich hatte ja auch entsprechend eben das schon abqualifiziert in Richtung Wagner. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das hat überhaupt nichts mit Wagner zu tun. Es ist eindeutig eine klare Aussage für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Es ist eine klare, auch eine Aussage drin für die Unterstützung der Ukraine. Und ich glaube, dass dieses Papier sinnvoll ist und nicht nur einfach eine Rache von Leuten, die nichts mehr sind. Es sind auch ein paar Frauen dabei, eigentlich wenig. Und es sind viele Ältere, aber manche haben ganz normal, wie Hans Eichel, irgendwann ihre politische Karriere beendet. Übrigens, Rolf Mützenich ist auch noch dabei, der ehemalige Fraktionsvorsitzende. Dass sie daran erinnern wollen, das ist tatsächlich nicht, was man mit Putin verhandeln will oder kann, sondern dass man es muss. Finde ich vollkommen richtig. Es gibt gar keine Alternative dazu. Auch eine diplomatische Versuche zu unternehmen, diese Situation einzuhegen. Das geschieht bislang noch nicht. Es ist nicht diplomatisch.
Ach nee, also wie oft hat denn jetzt Trump schon mit Putin telefoniert?
Das ist doch nicht Diplomatie. Also sorry,
das was ist,
doch,
ist es dann?
Das hat doch nichts mit Diplomatie zu tun, wenn die miteinander telefonieren. Und zur Diplomatie gehört natürlich übrigens auch immer Druck auszuüben. Ja, und das tut Trump natürlich überhaupt nicht. Das tut aber auch natürlich die EU nur sehr unzureichend. Ja, hier führt man komische Diskussionen, ob man jetzt einen Taurus liefern soll oder nicht. Starmer, Macron und Merz fahren in die Ukraine. stellen an Putin ein Ultimatum, dass er einen Waffenstillstand machen soll, fahren zurück und dann passiert nichts und dann sagt man, wir machen dort Diplomatie. Nein, man macht da gar nichts. Ja, also es musste natürlich gekoppelt sein, tatsächlich mit vernünftigen Sanktionen. Ja, wir sind jetzt im 18. Sanktionspaket. Im letzten Sanktionspaket waren, glaube ich, so unter anderem zwei Blogger drin, die man da jetzt sanktionieren will. Aber Uran wird immer noch ohne Probleme aus Russland in die EU importiert. Weil da sind dann die eigenen wirtschaftlichen Interessen dann doch größer als das Interesse, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden und Druck auf Putin zu machen.
Pascal, ich bin ganz deiner Meinung, dass man das mit den Sanktionen besser steuern muss. Nur das steht in dem Papier nicht drin. So, und das Papier tut so, als gäbe es keinerlei Gespräche, keinerlei Diplomatie. Also ob man jetzt findet, dass Trump die richtige Diplomatie macht, da kann ich deine Kritik an seinem Vorgehen durchaus teilen. Aber ich meine, das Interessante ist doch, Trump bietet Putin sehr viel an. Also nach dem Motto, die Ukraine hat den Krieg angefangen, völlig wahrheitswidrige Behauptungen, nicht in die NATO. Also er hat schon alles abgeräumt. Und trotzdem will Putin nicht verhandeln. Das, was er sehr deutlich macht, indem er da die 6. Garde nach Istanbul schickt und nicht seinen Außenminister. Das heißt, es ist aus meiner Sicht völlig klar, Putin will den Krieg und er will nicht verhandeln. Und diese Tatsache, die jetzt empirisch ja nochmal stark bestätigt wurde, kommt in dem Papier nicht vor. Und was ich an dem Papier aber wirklich erstaunlich fand, war dieses Geraune. Also das ist gehalten in der Sprache der Verschwörungstheorie. Da steht ganz vorne drin, Kräfte haben sich durchgesetzt, die jetzt die Aufrüstung forcieren wollen. Da steht nicht, mein eigener Verteidigungsminister hat aus empirischen Gründen XY beschlossen, sondern das sind Kräfte. Und dann wird halt so getan, als gäbe es wieder hier den militärisch-industriellen Komplex, von dem früher immer erzählt wurde, und als hätten sich da irgendwelche Lobbyisten im Verteidigungsministerium breit gemacht. Und dieses empiriefreie Rumgeraune in der Sprache des kommunistischen Bundes Westdeutschland, das hat mich eigentlich an diesem Papier am meisten erschüttert. Und dass das nicht rausredigiert wurde, dieser Unsinn.
Ja, ob es überhaupt ein Redigat gab, das hätte mich jetzt auch noch interessiert. Oder ob mir einfach alle noch was reingeworfen haben. Aber das,
ja, so war so liest sich das.
Nehmen wir
ja
das Papier dann auch wiederum zu wichtig, wenn wir danach suchen.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht gehen wir auch wieder weg von dem Papier.
Also das so abzuqualifizieren, finde ich wirklich, nicht in Ordnung. Tatsächlich kann man über alle möglichen Formulierungen drin streiten. Ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, dass tatsächlich man noch deutlichen, ausführlicheren Teil zur Ukraine hätte schreiben können. Das kommt zu kurz. Aber die Intention tatsächlich zu sagen, wir müssen alles versuchen, irgendwie wieder in der Richtung einer Entspannungspolitik zu kommen, weil nämlich die permanente nur noch Option, einzig Option, sich aufzurüsten, mordsgefährlich ist. Das darf man eben auch nicht unterschätzen. Und wenn es nur durch einen Fehler ist, und das wisst ihr, glaube ich, ja auch alle, dass wir 83 nur ganz haarscharf an einem Atomkrieg vorbeigeschrammt sind, hätte da der wachhabende sowjetische Soldat nur seinen Dienst ordentlich versehen, ja, dann gäbe es uns jetzt gar nicht mehr. Zum Glück hat der Zweifel gehabt und sich nicht an die Vorgaben gehalten, als der Radar gesagt hat, das sind Interkontinentalraketen aus den USA im Anflug. Also das muss man immer im Kopf haben und davor zu warnen und nicht einfach nur zu sagen, wir müssen halt rüsten, weil der Russe will halt nicht. Das finde ich, sehe ich ausgesprochen verdienstvoll. Und auch die Entspannungspolitik von Willy Brandt, das darf man ja nicht vergessen. Die Sowjetunion war ja kein Peacenik-Verein. Ja. Man hat die Entspannungspolitik von Willy Brandt angefangen, nach dem Einmarsch der Sowjetunion in der Tschechoslowakei. Ja. Frieden macht man nur mit Feinden. Das ist mal
nein,
so,
das ist, dass man das versuchen ist, muss. Nein, das ist ja der alte Spruch von Barth, der ist richtig. Nicht? Diplomatie macht man mit seinen Feinden, nicht mit seinen Freunden. Nur, das ist ja ein Problem. Die Sowjetunion wird einfach 1:1 mit Putin gleichgesetzt. Aber die Sowjetunion war ja saturiert. Es ist ein Riesenreich. Noch reicher, noch größer war die Sowjetunion oder Russland noch nie gewesen. Ja, und jetzt wollte man nicht noch mehr erobern, höchstens eben Tschechoslowakei das halten, was man hatte. Aber man wollte nicht expandieren. Und Putin will expandieren. Und dieser Unterschied kommt nicht vor. Was auch nicht vorkommt, ist, dass unter Brandt ungefähr 4% des Bruttoinlandsproduktes ja für die Verteidigung ausgegeben wurde. Das wird so getan, als hätte er nur Entspannung gemacht. Und es ist natürlich eine radikalisierte Zuspitzung zu behaupten, alle wollen nur aufrüsten und keiner will mit Putin reden. Nein, also dieses Paar, das du beschreibst und das richtig ist, nämlich verteidigen, abschrecken plus Diplomatie, das ist ja genau das, was jeder machen will. Nur man braucht halt diese beiden Seiten der Medaille. Und so zu tun, als wäre jetzt Mützenich der Einzige, der erkannt hätte, dass man auch Diplomatie machen muss, finde ich eigentlich frech, ja, weil er damit alle anderen eigentlich so abmeiert, ohne dass das empirisch überhaupt stimmen würde. So, und deswegen finde ich dieses Papier. Also ist es empirisch nicht auf der Höhe der Zeit und es ist eine Anmaßung und es hat dieses verschwörungstheoretische Geraune. Ich finde das echt irre. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passieren kann.
Ich würde gerne nicht weiter über das Papier reden, okay. Weil ich glaube, so wichtig ist es dann vielleicht auch wieder nicht. Wobei es natürlich für eine Denkrichtung steht und eine, Ulrike nennt es Geraune, was ich einen guten Begriff dafür finde, aber tatsächlich auch so ein Gefühl ist. Ich meine, ich kenne überhaupt niemanden, auch von denen, die sehr stark für Waffenlieferungen an die Ukraine waren und jetzt auch für Aufrüstung sind, die nicht sagen würden, beispielsweise der Ukraine-Krieg wird irgendwann nicht mit einem militärischen Sieg oder Niederlage, sondern mit Verhandlungen zu Ende gehen. Die aber natürlich sagen, um dahin zu kommen, dass das möglich wird, muss man zunächst mal. Trotzdem wird es von anderen, ich sage es jetzt mal der Gegenseite, Leuten, die dieses Papier geschrieben haben, was viel Beifall und eigentlich Beifall nur komplett aus der BSW und der AfD bekommen hat. Und
bei beiden verlogen, weil beide sind gegen die Unterstützung der Ukraine.
Aber es hat ja einen Grund, weil die behaupten ja das Gleiche. Der Westen würde einseitig auf eine rein militärische Lösung setzen, würde einseitig darauf setzen, dass die Ukraine ihre gesamten besetzten Gebiete inklusive der Krim zurückerobert, würde nur dahingehend, würde von Verhandlungen nichts halten. Das ist ja so ein Narrativ, was sich durchzieht. Von ganz rechts bis in friedensbewegte linke Kreise rein und wahrscheinlich auch zu manchen SPD-Kreisen, weil so ein bisschen ähnlich spricht das schon raus aus diesem Papier dort. Und da hat man zumindest ein Kommunikationsproblem, würde ich sagen, auf der Seite, die das eigentlich nicht will, aber vielleicht auch in dem Wunsch, sich auch diplomatisch stark zu machen, erstmal auf militärische Fähigkeiten setzt und sie betont und sagt, wir können aber auch, um Putin nicht stärker zu machen. Ulrike, wollte ich direkt einhalten, Entschuldigung.
Ja, ich wollte noch eine Sache sagen, die ich an dem Papier interessant fand, weil das aus meiner Sicht eine völlige militärische Fehleinschätzung ist. Da wurde ja gesagt, man ist gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen, die natürlich auch atomar bewaffnet werden könnten. So nach dem Motto, dann wird ja Deutschland bombardiert. Und da schwingt so mit in diesem Papier, okay, wenn wir keine atomaren Waffen haben, dann werden wir nicht bombardiert im Falle eines Krieges. Das ist etwas, was die Deutschen sofort verstehen müssen. In dem Moment, wo es einen Krieg gibt zwischen der NATO und Russland, wird Deutschland beschossen und zwar kompletto und zwar konventionell, aber dann sind wir hier Kriegsgebiet. Und das liegt einfach daran, dass wir in der Mitte Europas sind und dass die gesamten NATO-Truppen immer durch Deutschland ziehen würden. Das heißt, gerade die Deutschen sollten auf gar keinen Fall das Gefühl haben, dass sie, falls es zu einem Krieg kommt, irgendwie sicher wären. Und das ist völlig unabhängig davon, ob sie Atomwaffen hier haben oder konventionelle Waffen. Wenn es zu einem Krieg kommt, wird Deutschland angegriffen. So, und deswegen ist auch das mit der Abschreckung gerade für Deutschland so wichtig. Nicht, weil wir sind hier Aufmarschgebiet.
Und deswegen ist es auch gerade so wichtig, tatsächlich alles zu versuchen, wieder zu einer friedlichen Ordnung in Europa zu kommen.
Abschreckung ist friedlich.
Ja, aber nicht nur durch Abschreckung, sondern tatsächlich auch durch Verhandlungen. Da möchte ich dann auch nochmal mit den Mittelstreckenwaffen einhaken. Ich glaube, dass du inhaltlich an dem Punkt recht hast. Und ich bin allerdings selbstverständlich gegen diese Stationierung dieser Mittelstreckenwaffen, weil ich allein die Vorstellung, ja, dass ein faschistoider Irrer in den USA darüber bestimmt, ob die eingesetzt werden oder nicht. Das finde ich sehr, sehr beunruhigend. Die hätte ich also dementsprechend nicht gerne hier. Und noch eine letzte Bemerkung. Wir sollten wirklich nicht Leute wie Rolf Mützenich, auch nicht wie Ralf Stegner und schon gar nicht Norbert Walter Borjans in eine Ecke mit den Kremlparteien AfD und BSW rücken. Da gehören sie deutlich nicht hin. Und das ist natürlich sehr instrumentell von diesen beiden Parteien, dass sie jetzt so tun, als würden sie dieses Manifest unterstützen. Das tun sie natürlich nicht, weil es eben dort klar drin steht, dass man die völkerrechtlichen Ansprüche der Ukraine unterstützen muss weiterhin, dass man die Ukraine unterstützen muss. Und das genau wollen die beiden Kremlparteien natürlich nicht.
Aber dann sollen doch die Gemeinden auch alle anderen bitte dazu beitragen, dass wir die notwendige Debatte über Aufrüstung und Abschreckung unter zivilen Vorzeichen auch führen können. Also so wie jetzt meinetwegen auch in deiner Sicht auf das Papier reflexhaft reagiert wird, bedienen die mit dem Papier ja auch Reflexe. Und wir müssen doch jetzt endlich darüber hinwegkommen, uns gegenseitig mit irgendwie Kampfvokabeln aus einem vergangenen Jahrhundert zu bewerfen, wenn es eigentlich darum geht, eine ganz imminente Gefahr zu erkennen, angemessen zu beschreiben und dann uns gemeinsam transparent unter demokratisch rechtsstaatlichen Bedingungen darüber zu unterhalten, wie wir damit umgehen. Und das verstehe ich bei einem Mützenich nicht, der jahrzehntelang Außenpolitik gemacht hat, seriöse Außenpolitik zu machen versucht hat. Und dass der auch die Mahnungen der, ich sag mal, eigenen Geheimdienstchefs und des eigenen Generalinspekteurs offenbar total ignoriert. Und dass das all die anderen Leute, die eigentlich auch es besser wissen müssen, nicht begreifen, dass diese Leute sich ja nicht mal eben so aus Jux und Dollerei ins Fernsehen setzen und sagen, wir sind bereits in einem hybriden Krieg, macht die Augen auf. Und das zu ignorieren, das kränkt mich sozusagen in einer Weise als politische Bürgerin und Journalistin, dass das dieselben Leute so lange Verantwortung hatten. Und wenn die so blöd sind, das nicht zu erkennen, wie schwierig die Lage ist, dann weiß ich nicht, was ich die ganzen letzten Jahre von ihnen eventuell zu viel gehalten habe. Das enttäuscht einen auch.
Wir müssen jetzt an dieser Stelle, ich weiß, ihr wollt alle noch was dazu sagen und ich sehe, die SPD-Leute haben wirklich Erfolg gehabt mit dem Papier, aber es löst doch viel aus. Aber wir müssen an dieser Stelle jetzt mal abbrechen, einfach mit Blick auf die Uhr. Chefredakteur, ein Schlusswort ist ja auch nicht das Verkehrteste eigentlich, das muss man ja darauf hinarbeiten. Ihr Lieben, das war der Bundestag, der Bundestalk für heute. Ich danke euch dreien herzlich fürs Mitmachen. Wir danken Daniel Fromm für die Produktion und Janset Itspinner für die Redaktion. Wenn ihr da draußen Kritik, Anregungen, Lob, keine Beschimpfungen für uns habt, schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de. Jede Mail wird gelesen, wenn auch vielleicht nicht jede beantwortet. Wenn ihr Geld für uns übrig habt, dann sucht bitte das freiwillige Bezahlmodell der Taz. Taz zahle ich auf taz.de, denn wir wollen unsere Inhalte euch kostenlos zur Verfügung stellen, aber können sie natürlich nicht kostenlos herstellen. Irgendwo muss das Geld herkommen, da könnt ihr mitmachen. Macht das bitte. Und ansonsten teilt und liked uns auf Social Media, wo auch immer ihr seid, auf welcher Plattform auch immer ihr den Podcast hört. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.